Aber richtig eskaliert ist es dann mit einer Psychose nach der Geburt meiner Tochter. Also damals war das erste Mal Stimmen hören. Damals war das erste Mal für den Weltuntergang den Keller voll räumen, falls die Welt untergeht, dass man vorbereitet darauf ist. Und ich habe auch damals keine Hilfe bekommen.
Crazy Turn Sprachrohr.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kurzformat des Podcasts Crazy Turn. Ich bin Bipolar und zwar mit dem Namen Crazy Turn Sprachrohr. Wie ihr wisst, unterscheidet sich dieses Format von den altbekannten Inhalten, dass es ein Kurzformat ist mit immer maximal 25 Minuten. Nicole ist nicht mehr Haupterzählerin, stattdessen stellen wir Menschen in den Mittelpunkt, die über ihr Leben mit einer bipolaren Störung reden und ihre Geschichte erzählen wollen. Es stellt einen Querschnitt anderer Erlebnisse dar. Falls du dich angesprochen fühlst und ein Teil unseres Sendungsformats werden willst, melde dich unter info@crazyturn.at. Wir freuen uns, dich und deine Geschichte und auf deine Sichtweisen. Und ganz wichtig, das alte Crazy Turn Ich bin Bipolar Format bleibt trotzdem bestehen, nur wechseln sich diese zwei Formate in diesem Podcast-Stream ab nun in unregelmäßigen Abständen ab. Trotzdem sei auch in diesem Format gesagt, dass das Hören des Podcasts keine ärztliche Konsultation ersetzen kann. Also nun zu unserer fünften Crazy Turn Sprachrohrfolge. Zuallererst möchten wir vor allem eine besondere Triggerwarnung aussprechen, da es Inhalte zu Suizid und Psychose gibt. Wenn ihr euch mit diesen Themen im Moment nicht konfrontieren wollt oder könnt, hört euch diese Folge bitte ein anderes Mal an. Tanja, hier wurde ein Pseudonym verwendet, ist Mitte 30 und erzählt uns heute von ihrer Lebensgeschichte und den unzähligen Auf und Abs und heftigen Turbulenzen. Ab dem Zeitpunkt der Geburt ihrer Tochter quält sie sich immer wieder mit psychotischen Zuständen ab. Es war eine belastende und sehr stressbetonte Zeit, die vieles im Leben aus dem Gleichgewicht gebracht hat und auch nachhaltig verändert hat. Tanja schildert mutig aus der Perspektive einer Mutter, die krankheitsbedingt zeitweise nicht so fühlen konnte, wie sie es gewollt hätte. Eine sehr späte Diagnose der bipolaren Störung mit psychotischen Elementen haben diese Zustände nicht besser gemacht. Trotzdem ist zu betonen, dass Tanja eine starke Kämpferin ist und als Frau und Mutter mit allen Hindernissen mit und durch ihre Krankheit viel gelernt, durchgemacht und auch überwunden hat.
Warum ich offen dazu stehe? Weil ich finde, dass es wichtig ist, dass Menschen das Stigma aus psychischen Erkrankungen nehmen. Ich möchte, dass diese Krankheit anerkannt wird als Krankheit und nicht als Stigma. Und ich möchte vor allem auch ein Vorbild sein für andere Erkrankte, um anderen zu zeigen, dass man mit dieser Krankheit leben kann. Dass ich immer wieder beim Disziplinthema und diagnostiziert bin und damit auch sehr offen umgehe. Ja. Genau, und auch wirklich dazu stehe, dass ich bipolar bin und auch meine Symptome nenne. Also, das ist kein Geheimnis. Mittlerweile kann ich mit der Krankheit leben. Aber sie hängt doch nicht mehr ständig wie ein Damoklesschwert über mir. Die erste Zeit, in der ich halbwegs stabil war oder das erste Mal stabil war, hat mich ununterbrochen die Angst begleitet. Ich könnte ja wieder manisch sein, ich könnte wieder depressiv werden. Ich könnte mich ja jetzt gerade wieder fürchterlich daneben benehmen und es gar nicht merken. Und weil ich in Manien einfach nicht weiß, was ich tue und wie ich es tue. Aber mittlerweile ist es so, dass ich dieses Thema auch mal vergessen kann. Und es nicht mehr ständig über mir hängt. Und wir haben es heute schon besprochen, mir hilft Disziplin. Mir hilft ein geregelter Tagesablauf, an den ich mich auch strikt halte. Das beinhaltet auch, früh schlafen zu gehen, lang genug zu schlafen, Sport zu machen, auch wenn es mich überhaupt nicht freut und ich weine in einem Fitnessstudio stehe. Aber und auch in die Arbeit zu gehen, obwohl ich dann im Lagerraum sitze und schluchze und nicht weiß, wie ich wieder aufstehen soll. Aber ich stehe dann wieder auf. Und dann gehe ich wieder. Ich habe gelernt, dass man Leistung mit Liebe entlohnt. Und habe das durchgezogen. Ja. Das ist sicher auch nicht gesund. Also ich bin das bis zu einem Grad, wo es nicht mehr gesund ist, weil ich mir sehr spät erst Hilfe suche. Weil ich lange, lange Zeit sage, ich muss jetzt funktionieren, das muss jetzt funktionieren. Ich darf jetzt nicht schwach sein. Also ich gestehe mir selbst keine Schwäche zu. Ich habe sehr ehrgeizige Eltern. Ich habe sehr ehrgeizige Geschwister. Und es war einfach immer so, dass wenn wir Leistung erbracht haben, wurde das entlohnt. Mit Geld, mit Liebe, mit Aufmerksamkeit. Schulische Leistung, auch im Kunstbereich Leistung. Ich habe jahrelang unglaublich viel Klavier und Orgel gespielt. Also ich habe bis zu 4-5 Stunden Klavier geübt am Tag neben der Schule, weil ich gut sein wollte, weil mir auch von meiner Klavierlehrerin immer beigebracht wurde. Man muss stark sein, man muss mehr leisten als die anderen, wenn man in diesem Beruf erfolgreich sein möchte. Also dieses Ehrgeizthema beschäftigt mich schon lange und vor allem eben Leistung und Liebe verknüpft miteinander. Oder auch Selbstwert und Leistung, das ja daraus resultiert. Miserabel. Also schulisch absolut miserabel, was dazu geführt hat, dass ich angefangen habe, Alkohol zu trinken in der Pubertät. Nämlich massenhaft Alkohol und gleichzeitig eben auch schon das promiskuitive Verhalten hatte, weil man dann ja möglichst viele Männer erobert, was auch wieder eine Leistung ist. Ich hatte ab der Kindheit an Depressionen. Also ich weiß noch, da war ich 5, hatte ich Depressionen. Ich wollte mich in der Volksschule das erste Mal umbringen. Also das, weil ich einfach dieser Leistung nicht entsprochen habe. War schwer depressiv, dann vor allem in der Pubertät. Suizidale Texte geschrieben, die auch meiner Mutter vorgelesen, die nicht darauf reagiert hat. Das waren sicher Vorzeichen, auch das promiskuitive Verhalten, das Alkoholtrinken, dann wieder Stimmungshochs. Aber richtig eskaliert ist es dann mit einer Psychose nach der Geburt meiner Tochter. Damals war das erste Mal Stimmen hören. Damals war das erste Mal für den Weltuntergang den Keller voll räumen, falls die Welt untergeht, dass man vorbereitet darauf ist. Und ich habe auch damals keine Hilfe bekommen. Also Hilfe habe ich dann erst, meine Tochter ist jetzt 15, Hilfe habe ich bekommen, wie sie 8 Jahre alt war. Ich war 21, wie sie auf die Welt gekommen ist. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema für mich. Also ich kann definitiv keine Kinder mehr bekommen, weil das eine neue Episode triggern würde. Was sehr schwierig ist, finde ich, in der Partnerwahl, weil viele Männer Kinder möchten und ich dafür einfach die Falsche bin. Ich finde es auch immer sehr unangenehm, den Moment, wo man sagen muss, du pass auf, ich bin bipolar und ich werde keine Kinder mehr kriegen können. Das ist immer so ein Scheideweg. Und in der Verliebtheitsphase sagen Männer noch sehr schnell, das macht mir nichts. Das passt schon. Aber innerhalb kürzester Zeit wird das dann meistens doch Thema und doch Druck. Und das belastet mich schon sehr. Also ist eine langjährige Beziehung von mir zerbrochen, weil der Mann Kinder wollte mit mir, die ich ihm einfach nicht geben kann, ohne mich selbst und auch das Kind zu gefährden. Wir sind mittlerweile sehr gute Freunde, Gott sei Dank, und haben uns so gefunden. Aber das war für uns beide eine sehr schwierige Zeit. Ich bin jetzt seit 2 Jahren stabil, aber ich war davor alle 3 Monate in der Klinik. Und entweder manisch oder depressiv. Also ich habe das Rapid Cycling in einer sehr starken Ausprägung. Und könnte das keinem weiteren Kind antun, was ich meiner Tochter angetan habe. Ich habe meine erste Biografie fertig geschrieben über die Erkrankung. Ich schreibe Theaterstücke, ich schreibe Texte, Kurzgeschichten, Gedichte. Und meine Tochter hat, wie sie ca. 10 Jahre alt war, meinen Laptop genommen in einem unbeaufsichtigten Moment und hat meine Texte gelesen. denen es darum geht, dass ich mich suizidieren möchte und dass ich sie suizidieren möchte. Das hat sie alles gelesen und das ist natürlich etwas, was ein Kind prägt und was ich hier niemals wieder rückgängig machen kann und ihr auch niemals abnehmen kann. Sie hat dann gesagt, also meine Tochter ist ein sehr rationaler Mensch geworden, die dann zu mir gesagt hat, ich verklag dich. Sie hat dann gesagt, sie verklagt mich einfach, weil da ihr Klarname steht und weil ich über sie schreibe. Und sie nimmt sich einen Anwalt und klagt mich. Das war sicher ihre Art, da eine Distanz reinzubringen, die sie nicht hatte. Und ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, dass sie das nicht möchte. Ich habe den Text dann auch umgeschrieben, gelöscht. Löschen kann ich ihn nicht mehr, weil sie hat es eh schon gelesen. Und ich habe den Text dann in die dritte Person gesetzt und habe aus einer Vogelperspektive auf diese Geschichte geschaut. Und das ist das Buch, das daraus entstanden ist. Dann, ne? Das heißt Das Blau hinter den Wolken. Und es, weil es mir ganz wichtig ist, dass hinter den Wolken immer auch eine lichte Stelle ist, die man nur nicht durchblicken kann in dem Moment und dass man das Leben eigentlich von oben betrachten muss, um es zu ertragen. Also eine Stelle in dem Text ist auch, da gibt es eine Stadt unterhalb der Wolken, im Untergrund der Wolken. Und genauso versuche ich das auch zu sehen. Die Stadt ist im Untergrund der Wolken und wir sind mittendrin. Aber man kann auch über die Wolken blicken. Ja, das hat viel verändert, ja. Weil mir auch bewusst geworden ist, was für eine große Verantwortung ich eigentlich habe und was ich mit Texten und mit Worten anrichten kann. Und sie ist mittlerweile in einem Alter, in dem sie noch mehr auf Distanz mit mir gehen kann. Und das tut mir fürchterlich weh. Aber ich kann es nachvollziehen. Und ich lasse sie auch gehen. Ich lasse sie da doch immer wieder kommen, natürlich. Sie kann jederzeit zu mir kommen. Und sie ist der einzige Grund, warum ich noch im Leben bin. Aber man muss jemanden auch sich schützen lassen. Und ich wollte unbedingt ein Kind haben. Es war mir auch recht, egal von wem. Ich wollte ein Kind haben. Ich habe mir das eingebildet. Und er war da. Und es tut mir furchtbar leid, aber das war halt so. Und ich war 3 Monate nach unserem Kennenlernen das erste Mal schwanger, habe dieses Kind aber verloren. Und zwar dann in einem hormonellen Zustand, in dem man unbedingt wieder schwanger werden möchte. Und das hat auch funktioniert. Aber die Beziehung war sehr unglücklich und von Eifersucht geprägt. Und das Ding war, dass er dann nicht ertragen hat, mich so leiden zu sehen nach der Geburt unseres Kindes. Wir sind heute sehr gut befreundet. Ja, wir sind heute wirklich sehr gut befreundet. Er ist, wenn nicht sogar, mein bester Freund. Und wir hängen sehr aneinander. Und er ist mit mir durch jede meiner Manien, jede meiner Depressionen, die ja unzählige sind, gegangen. Ich weiß noch, letztes Jahr, wie ich das erste Mal gelächelt habe im Spital, hat er so zu weinen begonnen im Aufenthaltsraum vom AKH, also vom Eingangsbereich des AKHs. Er hat so geweint und hat gesagt, er ist so glücklich, mich endlich lächeln zu sehen. Und er hält das alles nicht mehr aus, mich so leiden zu sehen. Und also wir sind sehr eng miteinander. Ich bin 3 Monate nach der Geburt meiner Tochter zu meiner Mutter gezogen. Davor war es so, ich bin entlassen worden aus dem Spital. Es war eine sehr, sehr schwierige Geburt. Sehr schwierige Geburt. Mit Saugglocke. Und da habe ich nichts mehr gespürt. Also mir wurde mein Kind auf die Brust gelegt und ich habe nichts empfunden. Gar nichts. Und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sich endlich das Glücksgefühl einstellt. Und es ist nicht gekommen. Und circa eine Woche nach der Entbindung ist losgegangen, dass ich nicht schlafen konnte und Suizidgedanken hatte und aber in meiner Logik gedacht habe, wenn ich mich umbringe, muss ich meine Tochter auch umbringen, weil ich kann sie nicht alleine auf dieser schrecklichen Welt lassen. Dann hat angefangen, dass ich Stimmen gehört habe, die mir gesagt haben, du musst dich umbringen, du musst dein Kind umbringen, das Leben ist nicht lebenswert und ich bin sowieso zum Scheitern verurteilt. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mich umbringe. Also kann ich es ja gleich machen. Ich habe damals im 6. Stock gewohnt und bin stundenlang am Fenster gestanden, habe nur runtergeschaut und habe mir gedacht, wann und wie mache ich das jetzt? Ich bin dann stunden- und tagelang durch Salzburg gegangen mit dem Kinderwagen, damit ich nicht aus dem Fenster springen kann. Aber jede Straßenkreuzung, jeder Bahnübergang war eine Gefahr oder habe ich als Gefahr wahrgenommen. Und dann habe ich angefangen, für den Weltuntergang einzukaufen, weil ich gedacht habe, die Welt wird sowieso untergehen. Und bis zu einem gewissen Grad ist meine Welt ja auch untergegangen. Meine Jugend oder meine Kindheit ist ja mit der Geburt der Tochter zu einem Frausein geworden. Oder eine Mutter sein vielmehr. Und das war ein großer Einschnitt. Es war Stress, es war Erwartungen. Du musst glücklich sein, weil du bist jetzt Mutter. Du musst dieses Kind lieben, für das ich nichts empfunden habe. Und das hat mich zerstört, dass ich nichts empfinde für mein Kind. Ich habe nicht drüber gesprochen. Ich habe nur viel geweint und habe gesagt, ich gebe mein Kind her. Ich gebe es zu Pflegeeltern. Ich kann mich nicht darum kümmern, ich gebe sie her. Und da wurde mir dann gesagt, das Kind wird von meiner Mutter übernommen. Also meine Mutter hat mir angeboten, dass sie mein Kind übernimmt, was bei mir unglaubliche Eifersucht ausgelöst hat. Es ist bis heute so, dass meine Tochter bei meiner Mutter wohnt, weil es in Krankheitsphasen noch besser ist oder weil ich eben so oft manisch und mal, also zwischen Manie und Depression switche, dass meine Tochter nicht jedes Mal wieder zu meiner Mutter umziehen muss oder ähnliches, wenn ich wieder in der Klinik bin. Weil sie dort ein stabiles Umfeld hat, das sie braucht, einfach um groß werden zu können. Und gesund groß werden zu können. Und deswegen wohnt sie mit meiner Mutter. Was mich fertig macht. Es zerreißt mich. Also das ist der größte Schmerz in meinem Leben. Ich bin dankbar, dass sie dort sein kann, auf einer rationalen Ebene, weil sie sonst in einer Pflegefamilie wäre oder in einem Heim. Aber auf der anderen Seite, auf einer emotionalen Ebene, bin ich zerfressen vor Eifersucht. Und ich vermisse sie einfach so. Wir haben sehr viel Kontakt, wir haben einen sehr schönen Kontakt. Auch einen Mutter-Tochter-Kontakt und nicht einen Freundinnen-Kontakt, sondern wirklich Mutter-Tochter. Sie vertraut mir, sie erzählt mir alles. Wir haben es sehr schön und auch sehr lustig miteinander. Wir haben auch Konflikte miteinander, wie sie Mutter und Tochter auch haben sollen. Aber ich hätte halt gerne, dass sie bei mir wohnt, jetzt wo ich stabil bin seit Jahren. Aber da droht dann doch immer wieder die nächste Manie. Ich kann keine normale Mutter sein. Ich kann nicht in der Früh aufstehen und ihr Frühstück machen, wenn ich depressiv bin. Ich gehe abends fort und komme 3 Tage später nach Hause, wenn ich manisch bin. Mittlerweile bin ich sehr gut mit medikamentös angestellt. Ich bin jetzt auch seit 2 Jahren stabil. Aber es hat ewig gedauert, bis ich die richtige Medikation gefunden habe. Und bis dahin bin ich durch die Hölle gegangen und mein Umfeld mit mir. Ich nehme Abilify, Maintainer und Oral, Lamotrigin, Lacosamid, Tritico. Und Zoldem zum Schlafen hier und da. Also ich bin dem AKH und auch meinem Psychiatern außerhalb unendlich dankbar, weil sie mich auf Medikamente eingestellt haben, schlussendlich, die funktionieren und mit denen ich ein normales Leben führen kann. Meine Tochter und ich hören sehr viel Musik miteinander. Das verbindet uns auch sehr. Texte, Lieder, Kunst. Und wir haben letztens das Spiel gespielt, was ist dein Lieblingslied? Das zu erraten vom jeweils anderen. Und sie hat es geschafft, mein Lieblingslied zu erraten, das Purple Rain ist. Wo er singt, I never meant to cause you any pain. Das möchte ich bei meinem Begräbnis haben.